Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei Oberösterreich ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert, der Podcast, der oberösterreichische Persönlichkeiten vor den Vorhang holt. Mein Name ist Gerd Schneeweiß. Mein heutiger Gast ist Arnold Tirschl, ein Mensch mit unglaublichen und unglaublich vielen Facetten. Er war Radprofi, Herausgeber eines Fachmagazins, Softwareentwickler, Immobilienprofi und er ist ein profunder Kunstkenner. Er ist ein Kunstsammler und er ist auch einer, der schon mal andere Künstler als Promoter ins Licht der Öffentlichkeit gerückt hat. Und selbst das ist immer noch lange nicht alles. Zuerst aber möchte ich ihn fragen, ob wir uns nicht besser duzen wollen, auf gut oberösterreichisch sozusagen. Arnold, ist das okay für dich?
Lieber Gerd, das ist sehr okay für mich und das ist gleich mal meine erste Anmerkung zum Podcast bezüglich des Du's. Wir werden ja sozusagen diesen Hörer ja ehrliche Antworten geben. Und da möchte ich vorausschicken, dass wir ja eigentlich im Vorfeld schon per Du waren. Ja. Und ich glaube, eines der größten Probleme im Netz sind die Fake News, ja, die Wahrheit. Und die Wahrheit ist mir immer ganz, ganz wichtig. Und es wird ganz entscheidend sein, in Zukunft den Spreu vom Weizen zu trennen und zu wissen, was ist wahr und was ist nicht wahr. Für die nächste Generation, also nicht für uns, sondern das, was uns alles im Leben noch bevorsteht.
Danke für den gewöhnlichen Hinweis. Wir werden das so machen und bei der Wahrheit bleiben wir sowieso. Aber jetzt springen wir gleich mal ins kalte Wasser.
Ja.
Also, wie in der Anmoderation schon gesagt, du tanzt ja nun auf ziemlich vielen Hochzeiten. Also, ich frag's mal plagiatsverdächtig. Wer bist du und wenn ja, wie viele?
Gerd, danke für diese Frage. Die überrascht mich sehr. Unglaublich, dass dir so ein Wahnsinn einfällt zu mir. Weil ich glaube, du beschreibst mich ganz gut. Man könnte jetzt sagen, Dr. Jekyll und Mr. Hyde, beziehungsweise geht's ja fast in die Schizophrenie ein bisschen, ja. Und wenn du mich jetzt fragst, wer ich bin, dann weiß ich das oft selber nicht. Ich wache in der Früh auf und spiele dann irgendeine Rolle, die mich gerade überfällt.
Ja, das war ja die Grundlage meiner Frage. Wir haben uns ja vorher schon unterhalten und ich kann dich einfach in kein Schema pressen. Mhm. Also wir haben ja heute eigentlich Kinder-Podcast.
Ich habe heute passt auch perfekt zu mir.
Nur Kinder und da habe ich gesagt, da passt der Arnold auch irgendwo rein. Mhm. Ja. Ich hätte auch fragen können, du tanzt so vielen Hochzeiten, wie hält man das aus? Mhm. Ja, also ich will dich ja nicht in die Richtung Schizophrenie drängen.
Das ja, ich meine, das ist, ja,
das, aber das du ist, machst so viel, du hast so viel gemacht.
Aber vielleicht kann man es
immer wieder Neues. Aber wir können ja mal versuchen, chronologisch anzufangen.
Mhm. Also von der Chronologie her ist es natürlich einmal klassische Ausbildung. Ich habe die HTL in Braunau gemacht, bin Softwareingenieur und habe 10 Jahre lang in Deutschland in einem großen Chemiekonzern programmiert, in der Wacker Chemie. Und dann bin ich eines Tages aufgewacht und habe gesagt, das kann es doch nicht gewesen sein, ja. Jeden Tag sich zwischen 0 und 1 oder Ja und Nein entscheiden zu müssen in einer Programmiersprache. Und habe mich dann entschieden, eben schnell etwas Neues für mich zu entdecken. Und ja, und dann bin ich in die Sportszene reingekippt, in der ich ja vorher schon auch war. Bin lange Zeit Radprofi gewesen, habe parallel dazu ein, glaube ich, sehr erfolgreiches Radsportmagazin herausgegeben, die Radwelt.
Darf ich dir kurz unterbrechen? Du sagst, du warst Radprofi. Warst du wirklich Profi oder ein talentierter
Amateur? Sowohl als auch. Also ich habe vom Radfahren gelebt. Also ich habe ein Einkommen gehabt. Also könnte man sagen, vielleicht ein Vorläufer eines Profis. Ich bin natürlich nicht die ganz großen Rundfahrten wie die Tour de France, Giro oder die Vuelta de España gefahren, aber sonst ziemlich in Europa alles oder bin auch die Mexiko-Radrundfahrt gefahren, die Griechenland-Rundfahrt, in Deutschland sehr viel, in Holland. Ich bin die Australien-Rundfahrt gefahren, ich war in der Karibik, die Rundfahrt in, fällt mir der Name nicht ein, karibische Insel. Ja, Martinique.
Du warst Profi.
Ja, genau. Ich war Profi. Ich habe Tag aus, Tag ein trainiert. Also ich bin in der Früh aufs Rad gestiegen, bin 4-5 Stunden Rad gefahren und am Nachmittag bin ich in meiner Redaktion gesessen und habe dann meine Radsportberichte geschrieben.
So, und dann hast du das Radfahren, ich sagte, man hört ja dann nicht von einem auf den anderen Tag auf, dann haben andere Dinge Priorität bekommen.
Ja, bei mir war das schon so. Ich bin ein Schnellentschlossener. Also ich habe tatsächlich von heute auf morgen aufgehört. Meine Entscheidungen passieren immer schnell und aus dem Bauch, so wie ich Kunst kaufe oder was auch immer. Und ich habe aufgehört, ohne zu wissen, was auf mich zukommt. Und das ist eigentlich ganz eine elementare Lebensphilosophie von mir, dass ich nicht was anderes schon immer habe, damit ich das andere aufhören kann. Sondern wenn was mich nicht mehr erfüllt, mache ich was Neues. Ohne es zu wissen, was kommt. Ja? Ja. Zumindest muss ich das andere beenden. Also ich bin nie zweigleisig gefahren.
Okay. Aber irgendwann hat sich ja rauskristallisiert, was nach dem Radsport kommt.
Genau. Das war aber tatsächlich in einem Jahr der Nachdenkphase. Also es ist nicht so, dass ich gesagt habe, jetzt höre ich zum Programmieren auf, weil ich ein Radsportmagazin rausgebe, sondern ich habe zu Programmieren aufgehört, weil ich nicht mehr wollte. Und dann hat sich das ergeben mit dem Radmagazin. Das war eigentlich auch ein Zufall, weil ursprünglich mein Vater das Magazin gegründet hat, 1979, und ich es dann 85 oder 86 übernommen habe. Es war ein Zufall, weil der damalige Partner, Geschäftspartner meines Vaters verstorben ist. Und genauso ist es dann nach der Radwelt gewesen, wie ich die Radwelt verkaufen konnte.
Die Radwelt war der Name der...
Das war das Radsportmagazin Radwelt. Und es war ein Special Interest Magazin für den Radrennfahrer in Österreich und deutschsprachigen...
Vom Profi für Profi.
Genau, so ungefähr. Ja. Und auch für Amateure. Das Geheimnis des Magazins war meines Erachtens, dass ich darin die Ergebnisse abgedruckt habe. Also nicht nur die Amateure und Profis, sondern auch die Nachwuchsfahrer. Und das waren alles meine Abonnenten.
Okay, dann war das auch irgendwann vorbei.
Dann war das auch vorbei. Das habe ich verkauft. Da war ich dann auch wirtschaftlich relativ gut abgesichert durch den Verkauf und konnte mich oder vermeintlich ein Jahr zurücklehnen. Zudem kam es nicht, weil es relativ rasch ich einen Menschen getroffen habe. Das war der Christian Sturm in Linz hier, der mich in die Immobilienbranche eingeführt hat.
Okay. Das war dann lange Zeit oder ist dann ein Teil seines Brotberufes? Das machst du ja auch.
Mache ich bis jetzt noch. Ich habe einen. Bis heute noch. Ich bin zwar schon in Pension, aber Seniorpartner von Hirschl und Partner Immobilien GmbH, die sowohl in Wels, in Oberösterreich tätig ist, aber auch in Salzburg. Und mein Partner Moritz Petermandl, ein junger Jurist, ist vor 5 Jahren bei mir aufgeschlagen und wir haben uns von der Sekunde weg super vertragen und verstanden. Und ich habe ihm eigentlich die Firma überschrieben oder fast überschrieben. Also er ist Mehrheitseigentümer und wir arbeiten seit über 5 Jahren jetzt zusammen. Jetzt ist er nicht ganz 30 und hat die Agenda übernommen.
Gut, dann machen wir mal einen Sprung. Ich weiß, viele Leute wissen, dass du bist Kunstkenner, aber auch ein Kunstsammler. Wie hat das begonnen?
Also begonnen hat es eigentlich auch in jungen Jahren. Und zwar komme ich aus einer kunstaffinen Familie. Mein Onkel Werner Koblinger, ein Bildhauer, der in Lichtenberg gelebt hat, in der Zwischenzeit auch lange verstorben. Bei dem bin ich schon immer als Kind in seinem Keller herumgekraxelt und habe ihm zugeschaut, wie er seine Holzschnitzfiguren modelliert hat. Heute würde man sagen Atelier, damals war es ein Keller in der Ferry-Hummel-Straße in Urfa. Dann ist er raufgezogen nach Lichtenberg und das hat mich irgendwie fasziniert. Er hat mir dann so Engel gemacht, die ich schon als Kind im Kinderzimmer an die Wand genagelt habe. Und ja, da bin ich irgendwie drauf geblieben.
Wann hast du dein erstes Bild gekauft, dein erstes Gemälde?
Also es war nicht ein Gemälde, sondern es war eine Zeichnung, eine Faksimile. Aus der Webermappe von Alfred Kubin. Die Zeichner haben mich immer sehr interessiert. Ja. Das war, also die Webermappe ist von 1902, 1903. Das war der Krieg und das Grausen. Ein sehr wahnsinniges Bild eigentlich, oder Bilder, habe ich damals in Salzburg im Dorotheum gekauft. Das war eigentlich der erste Kauf. Die Bilder habe ich heute noch.
Wie alt warst du da?
Da war ich vielleicht so um die 20.
Aber du kaufst immer noch Bilder, auch heute noch?
Leider, ja. Es ist wie eine Sucht und dein Kollege ist ja auch Kunst Sammler. Ich sitze hier in einem schönen Büro in Fabrikstraße und bin von Kunst umgeben, fühle mich fast wie zu Hause. Und wenn du vielleicht mit deinem Kollegen redest, dann kann dir das auch bestätigen. Wenn du einmal drauf bist und irgendwie dich für Kunst interessierst und dich die Kunst dann auch abholt, das ist ganz, ganz wichtig, dann bleibst du drauf, ja, und du willst immer wieder was Neues entdecken. Also nicht mehr diese alten Namen, die wir eh alle kennen, sondern mich interessiert vor allem das Neue, das Junge, das noch keiner kennt.
Also ich nehme mal an, du hast jetzt Kunst aus Leidenschaft gekauft und nicht unbedingt als Kapitalanlage, aber trotzdem die Frage, taugt denn Kunst auch als Kapitalanlage?
Mit Sicherheit. Also ich glaube, es ist zwar sehr, sehr schwer, ist wirklich den richtigen Künstler zu finden, weil das wird nicht so sein, dass sich heute eine Kunst kauft, die morgens doppelte und dreifache wert ist. Da musst du ins Casino gehen, ja, da ist das vielleicht ein bisschen einfacher oder schrecklicher, keine Ahnung, je nachdem, ob rot oder schwarz kommt. Aber bei der Kunst ist es tatsächlich so, bei mir gewesen zumindest, dass ich habe sehr, sehr früh in den 70er, 80er Jahren Gottfried Hellwein gekauft, ja, wo alle gesagt haben, hey, was willst du mit dem? Ja,
Donald von Hellwein.
Ja, das ist einfach total schrecklich und mit diesen Kindern, mit diesen, die ausschauen, dass sie misshandelt wurden oder auch dann, wie viele meiner Freunde Maria Moser gesammelt haben, bitte nichts gegen Maria Moser, auch eine gute Künstlerin. Aber ich habe halt Martha Jungwirth gesammelt und alle haben gefragt, was willst du mit der, ja? Sage ich, naja, das holt mich halt besser ab. Und heute, wie wir wissen, ist Martha Jungwirth, glaube ich, ein ganz, ganz großer internationaler. um vieles, vieles mehr. Seitdem natürlich auch der Galerist, also Tadeusz Ropacz, die Agenda von Martha Jungwirth übernommen hat. Voriges Jahr war eine große Retrospektive in Bilbao zum Beispiel und ist momentan ganz groß angesagt in China. Und ich habe Bilder aus den 60er Jahren von ihr schon gehabt. Also nicht, dass ich in den 60er Jahren gesammelt habe, aber ich habe alte Arbeiten von ihr und ein großes Kontingent. Und das könnte man jetzt im Nachhinein schon sagen, ja, dass sie das zu einer Wertanlage entwickelt hat. Aber das ist nicht das Motiv von mir gewesen.
Ja, das ist mir ja klar. Ich frage natürlich auch für unsere Zuhörer. Aber wenn ich das richtig deute, man braucht da schon Kenntnisse und vielleicht auch so dieses gewisse Näschen, ein gutes Gefühl, was man wahrscheinlich nur hat, wenn man sich wirklich gut auskennt. Und
ich glaube schon.
Ist jemand, der da reingewachsen ist.
Ja, mir ist es auch immer wichtig, den Künstler auch dazu zu nehmen und zu sehen und auch mit dem Künstler zu sprechen, weil das Bild alleine reicht mir oft gar nicht. Aber mir ist schon auch immer wichtig, wer steht dahinter? Was für Person ist das, ja? Und wenn ich den Künstler durchleuchte, dann verstehe ich das Werk dann meistens auch besser und kann es auch besser beurteilen. Auch dann, was zahle ich dafür, ja?
Ja. Hat das dazu geführt, dass du immer wieder mal auch andere Künstler vor den Vorhang geholt hast, die promotet hast? Hängt das damit zusammen?
Also das würde ich jetzt nicht sagen. Also es war eher so, dass Künstler zu mir gekommen sind und mich gefragt haben, ob ich das mache. Also ich habe mich nie irgendjemanden angeboten.
Dein Wissen war gefragt und deine Expertise.
Ich glaube, es geht in die Richtung. Ich habe auch gerade vorgestern wieder eine Anfrage bekommen, eines schönen, guten Künstlers hier in Linz. Und mal schauen, wie das wird. Also.
Naja, reden wir nochmal drüber. Vielleicht will der mal zum Podcast kommen.
Leider gibt's den nicht mehr. Er ist in der Zwischenzeit verstorben oder relativ mit 50 Jahren jung verstorben. Ich bin mit dem Sohn in Kontakt.
Ja. Okay. War nur so eine Idee.
Das ist Ferenc Bihari. Ein Künstler aus Ungarn, der vor 30, 40 Jahren nach Linz gekommen ist. Und sein Sohn sitzt auf einem großen Portfolio. Und er ist an mich herangetreten vor eine Woche und hat mich gefragt, ob ich da eine Idee hätte.
Klingt aber nach einer spannenden Aufgabe.
Ja, ich schaue mir sie mal an zumindest.
Ganz kurz mal eine andere Frage, die auch mich immer wieder beschäftigt. Österreichische Künstler im Vergleich zu internationalen Künstlern, die in der gleichen Epoche genauso also die Österreicher, genauso qualitativ hochwertig gearbeitet haben. Jetzt schauen wir sich den internationalen Kunstmarkt an und sehen.
Zwei komplett verschiedene Sachen.
Ist der Deutsch, heißt der Baselitz oder wie auch immer, ja, dann bringt das. Und die Österreicher scheinen mir da ein bisschen im Hintertreffen zu sein. Woran liegt denn das?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann es tatsächlich nicht beantworten, weil wenn wir dann nochmal 100 Jahre zurückgehen, dann überholen die Österreicher die Deutschen, ja, mit Schiele und Klimt und Kokoschka, ja, weil wenn wir uns das letzte Bild von, oder die letzten beiden Bildern von Klimt anschauen, die einen Preis von 236 Millionen Euro erzielt haben und zweitteuerste jemals verkaufte Bild weltweit ist, ja. Wenn ich jetzt auf deine Frage zurückkomme, warum die Österreicher nicht im zeitgenössischen den Preis erzielen, die Deutschen erreichen, ist mir das eigentlich nicht nachvollziehbar. Weil sie sind genauso gut. Aber es ist, der Faktor ist tatsächlich 1:10. Genau das gleiche wie die Einwohnerzahl Deutschland und Österreich. Ja, wir haben in Österreich 9 Millionen Einwohner, glaube Deutschland liegt nur bei 80 oder 90 Millionen.
Also
auch 90. Genauso sind die Preise. Weil wenn ich jetzt einen Sigi Anzinger hernehme, der kostet 30.000 Euro. Und wenn ich das vergleiche mit einem Daniel Richter, also nicht mit Gerhard Richter, sondern Daniel Richter, dann kosten die Bilder 300.000, 400.000, 500.000 Euro. Die sind gleich alt, das sind junge Wilde, kommen aus dem Kontext der jungen Wilden. Anzinger hat eine Professur in Düsseldorf gehabt auf der Kunstuni, ähnlich wie Daniel Richter, der auch Kunstprofessor ist. Und wir liegen um einen Faktor 10 auseinander.
Na gut, das ist so, wie es ist. Wir können es nicht aufnehmen. Arnold, könntest du ohne Kunst leben? Also Kunst, die...
Das ist undenkbar. Man könnte auf viel, viel verzichten. Aber nicht auf Kunst. Kunst, das ist mein...
Und im Zweifelsfall würdest du dir deine eigenen Bilder malen und an die Wand hängen.
Ja, genau. Es hängt natürlich auch einiges von mir zu Hause. In der Zwischenzeit, das macht mich schon glücklich und auch ein bisschen stolz, wenn man das sieht oder wenn dann auch die Leute kommen und das auch für gut empfinden.
Du hast mir einiges gezeigt und ich fand das schon sehr beeindruckend. Arnold, jetzt machen wir einmal einen Sprung ins Private und ich möchte dich bitten, die Geschichte einer großen Liebe, die du mir erzählt hast, vielleicht auch unseren Hörern zu erzählen.
In der Liebe ist es ähnlich wie im Beruf, da bin ich auch sehr schizophren.
Genau.
Ja, das ist ganz eine eigenartige Geschichte gewesen. Und zwar bin ich ja glücklich geschieden, ja, und habe mich einvernehmlich getrennt. Und als ich dann mein Haus verkauft habe in Wels, ich war ja einige Jahre in Wels, ist beim Umzug aus einer Schachtel eine Postkarte rausgefallen, die ich vor einiger Zeit, nennen wir es bei Namen, fast 40 Jahren, von einer Freundin aus der Zeit, als ich noch in Braunau in die Schule gegangen bin, die nach Zermatt gegangen ist, Fotografin gewesen, war in Zermatt, in Chamonix, in Saint-Tropez tätig und in der Zwischenzeit wieder zurück in Salzburg. Und ich habe diese Karte gesehen und auf dieser Karte ist gestanden, dass ich mich doch einmal melden solle. Und dann habe ich mir gedacht, naja, es sind ja eh nur 40 Jahre, da rufe ich jetzt mal an. Und das habe ich dann auch gemacht.
Also du hast die Telefonnummer, die da drauf stand.
Ja, es war eine Festnetznummer. Und es war insofern ein Zufall, weil sie gerade bei ihren Eltern war. Und diese Telefonnummer war die Festnetznummer der Eltern und sie bei ihren Eltern waren, weil der Vater Geburtstag hatte, genau an diesem Tag. Und darum kennen sie auch heute noch das Datum, wann ich angerufen habe. Wir Männer sind ja da meistens ein bisschen nachlässiger, was Daten betrifft. Und ja, sie war zu Hause und ich habe mit ihr telefoniert, getroffen, gefunkt und jetzt sind wir seit drei Jahren zusammen.
Ja, aber die Geschichte geht ja noch ein bisschen anders, Die Geschichte ist ja damit nicht auserzählt, das ist ja wirklich viel mehr, wie ihr euch gefunden habt.
Ja, es gab dann auch eine Geschichte, die dann aufgegriffen wurde von einem Magazin.
Das war nicht.
Ah, das meinst du? Okay. Und zwar, ich wollte der Cordula eine Freude bereiten Und ich schreibe ja auch immer sehr gerne Texte und habe mir gedacht, das ist eine interessante Geschichte. Und da gibt es in der Zeit, denn das Deutsche Wochenmagazin, ich weiß nicht, du kennst das sicher, Gerd. Und da gibt es immer ein Magazin dazu. Und in diesem Magazin gibt es immer eine Rubrik, die heißt Irgendwas mit Liebe. Ja? Und dann habe ich gedacht, diese Geschichte wäre möglicherweise so skurril, dass die für dieses Magazin interessant wäre. Habe dort dann hingeschrieben und prompt kam die Rückmeldung. Und ich habe dann mit dieser Redakteurin gesprochen, die hat das aufgenommen, hat den Text geschrieben und dann habe ich gedacht, das könnte mal, dadurch, dass ich das Magazin ja abonniert habe, also die Zeitung eigentlich, ja, wo das Magazin inne liegt, und habe dann immer gewartet, bis das kommt, weil ich mir dachte, das wäre vielleicht ein schönes Geschenk für die Cordula. Und das kam nicht und kam nicht und kam nicht. Und Cordula hat dann irgendwie versucht, die Zeit ein bisschen zurückzudrehen und hat mich nach Zermatt zum Skifahren eingeladen. Und genau in der Woche, als wir in Zermatt waren, in dieser Skiwoche, kam die Zeit und wir haben dort in der Schweiz die Zeitung aufgemacht. Und ich habe hier die Zeitung dann hingelegt und dann hat sie die Geschichte in Zermatt, hat sie die Geschichte gelesen. Also das kann man sich fast nicht ausdenken.
Wieder Thema wechseln. Arnold, hast du Vorbilder, Verstorbene inklusive? Wen bewunderst du, beziehungsweise wen möchtest du gerne mal kennenlernen?
Also bewundern kann ich immer nur die Leute, die was geschaffen haben, natürlich im Leben. Ja. Und ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so einer, der sich an irgendwem raufzieht, sondern ich bewundere mich selber, hätte ich vorhin gesagt. Aber das ist für mich eigentlich wichtiger, mich selbst darzustellen, wie irgendjemanden nachzueifern. Aber ich sage jetzt einmal, ja, was ein Satz, der mich geprägt hat vielleicht von jemandem, ist Helmut Schmidt, du musst neugierig bleiben. Ja, das könnte man sagen, aber das ist jetzt nicht, ich will so sein wie der Schmidt. Ja, das geht sowieso nicht. Ja.
Okay, dann frage ich mal anders. Ich hatte gehofft, du nennst jetzt den Otto Müller.
Otto Mühl, ja, also das würde ich zumindest nicht sagen, dass er ein Vorbild ist, weil er ist ja 7 Jahre im Gefängnis gesessen wegen Pädophilie. Es ist nicht erstrebenswert. Aber ich sage jetzt einmal, was erstrebenswert wäre, ist seine Malerei. Und als Mitbegründer des Wiener Aktionismus, ja. Das sehr wohl, ja. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das spricht mich sehr an. Und ich bin auch mit der Stiftung, der Otto-Mühl-Stiftung in Liechtenstein in Kontakt. Also bin auch beauftragt, sein Portfolio, seine Bilder zu vermarkten. Das steht aber noch in den Startlöchern für mich, also ich bin noch nicht aktiv geworden. Arbeite auch zusammen mit dem WAM, mit dem Wiener Aktionismusmuseum, mit Philipp Konzett, mit meinem Galeristen in Berlin, mit dem Patrick Ebensberger. Und ja, also dort kommt, glaube ich, noch einiges auf uns zu, aber das wird man noch in den Herbst verlegen. Aktuell ist ja gerade das WAM neu eröffnet worden. Wir haben einen neuen Direktor, mein neuer Chef, unter Anführungszeichen, Klaus Albrecht Schröder, der ehemalige Direktor der Albertina und der vorige Woche das WAM neu eröffnet hat und im Herbst dann sozusagen eine große Otto-Mühl-Ausstellung machen wird. Und da gibt es jetzt momentan ganz, ganz große Kontroversen, weil er, was weiß ich, bis zu Andreas Babler sagt, die Kunst gehört verboten, ja?
Heutzutage,
ja.
Das ist natürlich eine Riesensauerei. Kann man dem begegnen? Wir können doch nicht Kunst verbieten, wir können Bücher, das ist ja Bücherverbrennung.
Ich sehe das genauso, wie du das siehst. Also da wünsche ich ihm viel Glück mit dem Verbieten, also das ist für mich komplett unvorstellbar. Und ja, wenn wir heute die Zeit zurückdrehen, Caravaggio war Auftragsmörder. Entschuldigung, also wenn wir das vergleichen, ich will das jetzt nicht labalisieren, ja, dass da die Pädophilie, ganz im Gegenteil, es ist ganz ein schweres Vergehen und er ist ja auch 7 Jahre dafür im Gefängnis gesessen, ja. Aber die Kunst bleibt. Die ist unverrückbar und Otto Mühl hat seinen Stellenwert. Und alles, was man verbietet, ist für die Menschheit interessant. Tut mir leid, aber Falco, als er Genie herausgebracht hat, ist in Deutschland im Radio suspendiert geworden und man hat das nicht spielen dürfen. Er war aber Platz Nummer 1. Oder Red Bull, ja. Red Bull war in Deutschland verboten. Die Deutschen sind nach Salzburg gekommen, haben auf der Tankstelle Red Bull gekauft, kistenweise, und im P1 in München verkauft. Und wo Red Bull heute steht, wissen wir auch, ja. Und wer weiß, vielleicht passiert das in der Kunst auch.
Wieder ganz was anderes. Du hast mir gestern ein Foto geschickt, da stehst du neben Bianca Jagger.
Ja, das war.
Ist das Deepfake oder ist das echt?
Das ist tatsächlich Realität, ja. Und ist aber ein bisschen auch dem geschuldet, da ich kenne Tadeusz Ropacz sehr gut und noch besser seinen Bruder, den Julius Deutschbauer, einen Künstler, den ich wirklich sehr liebe und den ich auch seit Jahrzehnten sammle. Und die Bianca Jagger ist ja befreundet mit dem Tadeusz Ropacz, und wenn die Osterfestspiele in Salzburg sind oder auch dann die Festspiele im Sommer, ist die Bianca Jagger immer bei ihm in seiner Villa in Hellbrunn. Und gestern war eben die Eröffnung der Baselitz-Ausstellung mit dem Thema Jetzt, sein Spätwerk, und da habe ich sie zufällig getroffen. Und
aber das war das erste Mal, dass ihr euch getroffen
habt? Ja, wir haben das erste Mal.
Wie genau. Ist Bianca so?
Naja, ich habe jetzt, nicht mit ihr eine Konversation gehabt, sondern es war irgendwie eine Annäherung, weil sie leider schlecht gehen konnte und auf dem Stock gegangen ist. Und ich habe ihr dort den Stock gehalten und ihre Tasche aufgehoben. Und da sind wir uns ein bisschen näher gekommen. Aber es ist schon spannend, neben einer Frau zu stehen, die mit Mick Jagger drei Kinder hat. Also das ist unglaublich. Und ich bin ja natürlich mit den Rolling Stones aufgewachsen. Du weißt ja, damals gab es Lager Stones oder Beatles. Ich war bei den Stones zu Hause und jetzt stehe ich da neben der Bianca. Das macht schon was mit einem.
Wir nähern uns dem Ende. Ganz einfache Frage. Was ist deine größte Stärke und was ist deine größte Schwäche?
Also meine größte Stärke ist sicher, neugierig zu bleiben, um immer wieder was Neues zu beginnen. Und meine größte Schwäche ist vielleicht das Organisatorische, dass ich vielleicht ein bisschen schwammig bin in der Organisation. Und da habe ich jetzt tatsächlich das Glück, dass mir jemand zur Seite steht, der meine Termine und meine Organisation übernimmt oder übernommen hat.
Glaubst du an Gott?
Ja, doch.
Du triffst ihn irgendwann, irgendwo, spätestens am Himmelstor. Was fragst du ihn? Eine Frage.
Nachdem es ja mehrere Götter gibt, ob ich hier richtig bin? Ob er der richtige Gott ist?
Ja, dann schauen wir mal, wie er antworten würde. Arnold, du hast einmal gesagt, sag mir, was du isst und ich sag dir, wer du bist. Wie funktioniert das?
Ja, ich glaube, dass wir alle viel zu wenig Wert legen auf gute Ernährung. Und die Ernährung ist in Wahrheit der Akku des Lebens. Und wenn ich schlecht esse, dann bin ich schlecht geladen, dann fahre ich nicht so weit. Und ich esse halt gerne und gut. Und da koche ich gern selber. Zusammen mit meiner Freundin einen guten Tafelspitz. Oder ich bin auch bekannt für meinen Kaiserschmarrn.
Was sind denn deine Grundsätze beim Kochen? Produktauswahl, Garpunkte?
Ja, ich glaube, wir müssen es nicht von der ganzen Welt irgendwo Kiwis und Gewürze oder was auch immer herholen, ohne jetzt grün wirken zu wollen. Ja, aber ich glaube, wir haben bei uns in der Heimat, Everdinger Becken, habe ich gelernt, in der Volksschule ist die Kornkammer Oberösterreichs, wir haben alles da. Ja, also ich glaube, dass gute Ernährung dort stattfinden kann, wo sie wächst, und wir haben alles.
Und so kochst du privat?
Und so koche ich auch, ja.
Du selbst bezeichnest dich als einen unorthodoxen Esser. Wie passt das aber in dein Gesundheitsschema?
Ja, mein Körper zeigt mir das auf. Also bei mir gibt es eine Mahlzeit am Tag, und zwar, das ist einmal Frühstück. Ich habe eine wunderbare Luxustangente, die heißt, ich stehe auf, wenn ich aufwache. Und dann frühstücke ich eine Stunde, zwei Stunden, habe meistens die Zeit in der Hand, die kannst du eh nicht in der Woche lesen, ja, weil so viel Information drin ist. Und dann die nächste Ernährung oder das nächste Essen findet statt, wenn es passiert, wenn ich jemanden treffe oder sonst irgendwas. Ich brauche kein Mittagessen, ich brauche kein Abendessen, es passiert einfach.
Ja, wie siehst du denn die Zukunft? Was macht dir Angst? Worauf freust du dich?
Also freuen tue ich mich auf alle Fälle über die Entwicklung meines Sohnes Max. Der ist jetzt 21 Jahre, arbeitet als Goldschmied bei der Hügler, K&K Hügler GmbH in Wien, in Hitzing. Dort leitet er ein Geschäft. Der Eigentümer Franziskus Kriegsauer ist ein lieber Freund von mir. Der hat ihm dort die Chance gegeben zu arbeiten und das macht mich glücklich.
Na gut, dann kommen wir zum Schluss. Eine Frage noch. Das Leben ist ja bekanntermaßen kein Wunschkonzert. Aber nehmen wir mal an, die gute Fee erscheint dir plötzlich und bewährt dir diese berühmten 3 Wünsche. Was würdest du wünschen?
Ich glaube, ich hätte nur einen Wunsch und der würde lauten, gesund bleiben, weil ich glaube, wenn du gesund bleibst, dann erfüllen sich alle Wünsche von selbst.
Okay. Ja, dann herzlichen Dank für dein Kommen und vor allem für dieses hochinteressante Gespräch. Auf Wiedersehen, komm gut nach Hause und wenn es wieder mal was Neues zu erzählen gibt, freue ich mich auf ein Wiedersehen zum nächsten Podcast.
Auf Wiedersehen.
Ja, damit sind wir am Ende unseres Podcasts Oberösterreich ungefiltert. Ich hoffe natürlich, dass Ihnen dieser Podcast ebenso viel Freude bereitet hat wie mir. Wenn ja, hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung. Das wäre nämlich toll. Und ein großes Dankeschön auch dafür.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.